Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr Schweizer Radio, Echo der Zeit. Mehr neue Jobs als erwartet gibt es in den USA. Das ist die gute Nachricht für Präsident Obama, 4 Tage vor der Wahl. Die schlechte, auch die Arbeitslosigkeit ist gestiegen. Verstiegen sind unsere Wachstumserwartungen, warnt der tschechische Starökonom Tomáš Sedláček. Er singt:
Can manufacture a miracle? Life should be cynical. This is Robbie Williams. You can't manufacture a miracle.
Du kannst kein Wunder schaffen. Wir schaffen keine Schutzgebiete in Antarktis, das sagen China, Russland und die Ukraine mit Blick auf ihre Fischer.
Wenn diese Leinen über den Boden gezogen werden, dann können sie dort die Bodenfauna abreißen und damit teilweise zum Absterben bringen.
Sagt der Meeresbiologe auch mit Blick auf die Fischer. Und Impfen macht krank, alle außer der Pharmaindustrie, sagt der aktivste Impfgegner der Schweiz. Wir besuchen ihn. Echo der Zeit, am Mikrofon Roman Fillinger. Mit Spannung wurde der letzte Jobbericht vor dem US-Wahltag erwartet. Jetzt liegt er vor. Es gibt etwas mehr Arbeitslose, aber auch unerwartet viele neue Stellen. Wie passt das zusammen? Beat Zoltermann.
Pünktlich wie immer am ersten Freitag des Monats wurden sie auch heute veröffentlicht, die neuen Arbeitslosenzahlen.
And here they are, the October unemployment report is just out seconds ago.
They are better than expected at 179,000 for the month, that is 46,000.
Und sogleich von den Fernsehsendern analysiert und seziert. Grundsätzlich positiv, so das Fazit, auch wenn es im Bericht Licht und Schatten gibt. Das Licht: im Oktober wurden deutlich mehr Stellen geschaffen, als man erwartet hatte. 170.000 Stück, vor allem im Dienstleistungssektor, im Gesundheitswesen und im Detailhandel. Der Schatten: die Arbeitslosenquote ist wieder leicht angestiegen, von 7,8 auf 7,9%. Das hat damit zu tun, dass 500.000 Amerikanerinnen und Amerikaner zusätzlich auf den Arbeitsmarkt strömten und einen Job suchten. Große Probleme bleiben die Langzeitarbeitslosigkeit und die Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen. An einem Wahlkampfanlass im US-Bundesstaat Wisconsin sagte der republikanische Präsidentschaftskandidat Mitt Romney, die jüngsten Zahlen zeigten, es gäbe unter Obama keinen Fortschritt. Und
Unemployment is higher today than when Barack Obama took office. Think of that.
Die Arbeitslosigkeit sei heute wieder höher als 2009, als Obama sein Amt angetreten hatte. Barack Obama ist derzeit im Bundesstaat Ohio unterwegs. Er sagte dort:
As long as there's a single American who wants a job and can't find one, our fight goes on. We've got more work to do.
Solange es Leute gäbe, die einen Job wollten und keinen fänden, sei seine Arbeit noch nicht erledigt. Die neuesten Daten vom Arbeitsmarkt könnten eher Obama helfen. Die Situation bessert sich, wenn auch nur sehr langsam. Andererseits ist in der Vergangenheit kein Präsident wiedergewählt worden mit derart viel Arbeitslosigkeit.
Welche Jobs in den letzten Monaten geschaffen wurden, das wollte unser USA-Korrespondent genauer wissen. Die Antwort gibt's hier im Echo der Zeit, gleich nach den Nachrichten mit Ueli Zindel.
Stopp der Überbevölkerung. So heißt eine Volksinitiative, die bei der Bundeskanzlei in Bern eingereicht worden ist. Die Umweltorganisation Ecopop will damit erreichen, dass die Schweizer Bevölkerung nur noch beschränkt wächst. Dazu soll die jährliche Zuwanderung auf 0,2% der Bevölkerung beschränkt werden. Außerdem sollen Entwicklungsländer beim Thema Familienplanung unterstützt werden. Das Ziel der Initiative sei, die natürlichen Ressourcen in der Schweiz zu schonen. Man habe keine ausländerfeindliche Ansichten, betonen die Verantwortlichen. Die Nationalratskommission für soziale Sicherheit und Gesundheit lehnt die Volksinitiative mit dem Titel «Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache» ab, wie zuvor schon der Bundesrat. Für die Mehrheit der Kommission habe die Initiative schädliche gesundheitliche und soziale Auswirkungen, heißt es in einer Mitteilung der Parlamentsdienste. Die Initiative will, dass Abtreibungen nicht mehr von der obligatorischen Krankenversicherung bezahlt werden. Die Initianten erhoffen sich davon sinkende Abtreibungszahlen. Das Fälschen eines E-Mails kann auch dann strafbar sein, wenn es keine elektronische Signatur trägt. Das Bundesgericht bestätigt die Verurteilung eines Mannes wegen Urkundenfälschung. Er hatte erhaltene E-Mails abgeändert und an seine Geldgeber weitergeschickt, mit dem Ziel, sie über seine schlechte Finanzlage zu täuschen. Der Mann hatte geltend gemacht, dass die abgeahndeten E-Mails gar keine Beweisurkunden darstellen würden, weil sie keine elektronische Signatur hätten. Die Richter in Lausanne haben diese Sicht nun aber widersprochen. Männer im Kanton Zürich bekommen eine neue Ansprechperson, wenn sie Fragen zur Gleichstellung haben. Der 47-jährige Edgar Frey ist ab nächsten März auf der zuständigen Fachstelle dafür verantwortlich. Laut einer Mitteilung ist Frey ausgebildeter Lehrer und Personalfachmann. Sein Vorgänger war Markus Teunert. Er hatte im Juli die neu geschaffene Stelle nach 3 Wochen wieder gekündigt, weil er nicht bereit war, auf das Präsidium der Lobbyorganisation Männer.ch zu verzichten. Navi Pillay, die UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, hat die Regierung von China kritisiert. Diese müsse die Verletzung der Menschenrechte der Tibeter beenden. Pillay zeigte sich beunruhigt über Gewaltanwendungen gegen Tibeter und angesichts der steigenden Zahl von Selbstverbrennungen. Seit März 2011 hätten sich in Tibet etwa 60 Menschen selbst verbrannt. In der Slowakei dürfen Roma-Kinder nicht getrennt von anderen Schülern unterrichtet werden. Das hat ein slowakisches Gericht entschieden. Die Trennung sei ein Verstoß gegen die Gleichbehandlung, urteilen die Richter. Eine Grundschule hatte den früher üblichen getrennten Unterricht beibehalten wollen, wegen angeblicher Lernschwäche von Roma-Kindern. In dem EU-Land leben schätzungsweise 500.000 Roma. Die Minderheit beklagt seit Jahren Benachteiligungen und Ausgrenzung. Russlands Premierminister Medvedev hat sich nochmals dafür ausgesprochen, dass die 2 verurteilten Mitglieder der Musikgruppe Pussy Riot freikommen. Sie seien schon genug bestraft worden, sagte er der Agentur Interfax. Bereits vor 7 Wochen hatte er das Urteil 2 Jahre Straflager als zu hart bezeichnet, auch wenn er ihre Aktion verabscheue. Die Pussy Riot-Mitglieder hatten in einer Moskauer Kathedrale lautstark gegen Präsident Putin demonstriert. Das Wrack des Kreuzfahrtschiffes Costa Concordia ist nach Angaben der italienischen Zivilschutzbehörden gesichert. Es könne vor der toskanischen Insel Giglio nicht mehr in tieferes Wasser absinken. Nun gehe es darum, den Inselbewohnern mit einem rechtzeitigen Abtransport die kommende Sommertourismussaison zu retten, sagte ein Zivilschutzverantwortlicher bei einer Begegnung mit der Bevölkerung. Nach den bisherigen Plänen soll das Schiff bis im Frühling weggeschafft sein. Die Costa Concordia war im Januar zu nahe an die Insel Giglio herangefahren, hatte einen Felsen gerammt und war schließlich umgekippt. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.701 Punkten plus 0,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.201 Punkten minus 0,2%. Der Euro wird zu einem Franken 20,70 gehandelt, der Dollar zu 93,98 Rappen. Das Wetter für die ganze Schweiz, morgen im Norden tagsüber ziemlich sonnig, im Süden bewölkt, bei 14 Grad mit Föhn bis 19 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS1 und DRS4 News. Gefährlicher Wachstumspoker, wieso der tschechische Ökonom Tomáš Sedláček die Politik von Europas Regierungen für einen Bluff hält. Eiskaltes Schach, wieso China, Russland und die Ukraine ein Meeresschutzgebiet in der Antarktis schachmatt setzen. Steuerliches Himmel und Hölle, wieso Luzern von sehr hohen zu tiefen und vielleicht bald wieder zu hohen Steuern hüpft. Dann:
Wenn weniger geimpft würde, wären die Menschen weniger krank. Das ist die Frage, wer hat daran Interesse?
Diese Botschaft und diese Frage treiben Daniel Trappitsch an. Wir besuchen den vehementesten Impfgegner der Schweiz. Und wir gehen auf Schatzsuche.
Und wir haben jetzt also hier Briefe vor uns, die auf das Ende des Ersten Weltkrieges zurückgehen.
Und viel über Schweizer Wirtschaftsgeschichte erzählen. Wir berichten über Freuden und Nöte von Archivaren. Zuerst aber zu den neuen Jobs in den USA. Die aktuellen Zahlen zum US-Arbeitsmarkt zeigen, dass mehr Stellen geschaffen wurden als erwartet. 5 Millionen seit dem Höhepunkt der Arbeitslosigkeit vor 2,5 Jahren. Das klingt erfreulich, doch wenn man hinschaut, welche Jobs entstanden sind, ist es ziemlich ernüchternd. USA-Korrespondent Beat Zoltermann.
Eigentlich sollten sich die vielen Arbeitslosen freuen. Rund 160.000 neue Jobs entstehen derzeit Monat für Monat auf dem amerikanischen Arbeitsmarkt. Doch Harry Holzer, der renommierte Arbeitsmarktspezialist von der Georgetown University, warnt.
They're not exactly the same jobs.
Die neuen Jobs seien nicht dieselben wie die, die in der Krise verloren gingen.
A lot of what disappeared during the downturn in 2008-2009 were jobs that you might call middle wage or middle skill jobs in areas like construction and manufacturing. Those two sectors were hit very hard.
Viele der Stellen waren im Bau- und Industriesektor. Beide Bereiche seien von der Krise durchgeschüttelt worden. Bloß ein Fünftel der Industriejobs sind wieder zurück. Die Baubranche liegt praktisch noch am Boden. Das sind schlechte Nachrichten für die Mittelklasse, für die Fabrikarbeiter, Techniker und Handwerker. Für sie sind diese Jobs sehr wichtig, sagt Holzer. Denn
these are good paying jobs for people that have some skills above high school usually.
Dank ihnen könnten Leute, die keinen Uniabschluss haben, einen anständigen Lohn verdienen. Zwar wurden seit dem Tiefpunkt der Arbeitsmarktkrise im Frühjahr 2010 5 Millionen neue Stellen geschaffen, doch das hat der Mittelklasse wenig geholfen. Zum einen sind's Spezialistenjobs mit sehr gutem Salär, doch die setzen eine entsprechende Ausbildung voraus. Der Rest sind mehrheitlich Stellen in Sektoren, die sehr schlecht zahlen, also im Gastgewerbe, Transportwesen, im Verkauf, kurz Tieflohnjobs.
And it seems as though they have come back a little more quickly because employers don't hesitate as much to hire someone into a lower wage, high turnover job. It's easy for them to let them go if they want to later.
Das seien Stellen, die am zahlreichsten und am schnellsten geschaffen wurden, sagt Holzer. Für arbeitslose Bauarbeiter oder Industrieangestellte sind sie ein Weg zurück in die Arbeitswelt, allerdings verbunden mit deutlichen Einkommensverlusten. Harry Holzer sagt, Ziel der Arbeitsmarktpolitik müsse es sein, neue Stellen im Industrie- und Baubereich zu schaffen. Obama, findet Holzer, habe dies erkannt und sei mit seiner Politik auf dem richtigen Kurs. Obamas Politik hat dazu geführt, dass Industriejobs nicht nur abwandern, sondern auch in den USA neu entstehen. 500.000 weitere sollen in einer zweiten Amtszeit dazukommen. Obama will außerdem die Ausbildung und die Umschulung von Arbeitern fördern und das Wirtschaftsankurbelungsprogramm zu Beginn seiner Amtszeit, sagt Holzer, habe Schlimmeres verhindert.
I really do believe that led to the creation of 2 to 3 million net new jobs, more than otherwise would have occurred. So even though the recovery has been tepid, and all of us would have liked to see a more robust recovery in the labor market, it would have been much worse without his stimulus.
Die Investitionen des Staates in Straßen und Brücken und andere Projekte hätten unter dem Strich 2 bis 3 Millionen Jobs generiert. Obamas Herausforderer mit Romney verspricht 12 Millionen neue Stellen. Harry Holzer ist skeptisch.
I think that's very unlikely, quite frankly. That would take 3 million jobs a year to be created. That comes down to 250.000 jobs a month.
Das zu schaffen sei eher unwahrscheinlich. Die Wirtschaft müsste jeden Monat nämlich 100.000 Stellen mehr schaffen als in den letzten beiden Jahren. Das sei Wunschdenken, findet der liberale Ökonom Harry Holzer. Eines ist klar, die Krise auf dem Arbeitsmarkt ist so schnell nicht ausgestanden, egal wer am Dienstag das Rennen macht. Die Löhne bleiben unter Druck. Harry Holzer prophezeit höchstens eine langsam sinkende Arbeitslosigkeit.
I don't know anyone who's forecasting 5% or lower unemployment than 5% really within the next 2-3 years at a minimum.
Ich kenne niemanden, der mit einer Arbeitslosenquote von 5% oder weniger in den nächsten 2 bis 3 Jahren rechnet.
Der Beitrag von Beat Soltermann. Die Wahl des nächsten US-amerikanischen Präsidenten am kommenden Dienstag wird nächste Woche das Thema sein, auch hier bei Schweizer Radio. Obama oder Romney, über die Entscheidung berichtet Radio DRS ab 4 Uhr früh am Mittwochmorgen in einer Sondersendung. Zahlen, Formeln, Optimierungsvorschläge, das ist, was viele Ökonomen produzieren, wenn sie die gegenwärtige Wirtschaftskrise in Europa, aber auch in den USA erklären sollen. Reicht nicht, findet der junge und erfolgreiche tschechische Ökonom Thomas Sedláček. Er fordert eine moralische Ökonomie und ein Umdenken beim Wachstum. Mark Lehmann hat ihn in Prag getroffen.
Tomáš Sedláček sticht selbst im rappelvollen Café sofort ins Auge. Roter Wuschelkopf, roter Bart, tiefe Stimme, lautes Lachen. Er sitzt an einem viel zu kleinen Bistrotischchen und bestellt ein Glas Weißwein, was ihm gleich das erste Stichwort liefert. Alkohol, sagt er, sei mit Schulden vergleichbar.
So, on a Friday evening, when we're sitting in the bar, you know, enjoying alcohol, the only thing that alcohol does, it moves your Saturday morning energy and it time travels it to a Friday evening.
Wir trinken am Freitagabend Alkohol und fühlen uns gut, um aber am Samstagmorgen mit schwerem Kopf aufzuwachen und festzustellen, dass wir mit Hilfe des Alkohols die Energie für den Samstag bloß auf den Freitagabend vorverlegt haben. Dasselbe mit Krediten. Wir stehlen das Geld von morgen, um uns schon heute damit zu vergnügen. Johnny Sedláček mitten im Thema. Die hohe Verschuldung so vieler Staaten. Angesichts dieser Haushaltsdefizite könne man doch nicht noch von Wachstum reden. Das Wachstum komme ja nur wegen neuer Schulden zustande.
If I borrow 10.000 euros, only a complete fool would say that I'm 10.000 euros richer.
Nur ein Verrückter könne auf die Idee kommen, reicher geworden zu sein, wenn er sich 10.000 Euro leihe. So verhalte es sich aber mit den Regierungen. Sie kauften sich Wachstum auf Kredit, weshalb Sedláček statt vom Bruttoinlandprodukt lieber von einem Bruttoschuldenprodukt spricht.
I suggest we shouldn't call it the growth of GDP as in gross domestic product, but growth in gross debt product, because this GDP was produced by debt.
Deshalb müssten die Regierungen Defizite nicht nur reduzieren, sondern auch wieder Haushaltsüberschüsse produzieren. Das sei in den guten Jahren komplett vergessen gegangen. Nur immer in noch mehr Wachstum zu investieren, ohne auch mal Reserven zurückzulegen, das gehe auf die Dauer nicht, sagt Sedláček. Mit Blick auf die Bibel, Genesis 41, den 7 fetten und den 7 mageren Jahren des Pharao. Und dann fällt ihm mitten im Café ein Robbie Williams-Song dazu ein.
Can manufacture a miracle. Life should be cynical. Each day. This is Robbie Williams. You can't manufacture a miracle.
Ein Wunder kann man nicht produzieren, singt Williams. Auch Regierungen könnten das nicht, ergänzt Sedláček. Die abenteuerlichen Schuldenberge der letzten Jahrzehnte seien ja nicht aus Mangel entstanden, sondern aus Übermaß und Gier, weil der Mensch nie genug kriege. Der tschechische Staatsökonom plädiert für ein Innehalten, denn das gegenwärtige System sei nicht nachhaltig. Geht es nach ihm, muss es wieder stabiler werden, auf Kosten des Wachstums.
That's my position. We should now sell growth and buy back stability.
Tomáš Sedláček redet sich ins Feuer, schnupft zwischendurch ein bisschen Tabak und stellt die mathematisch-analytische, scheinbar wertfreie Betrachtungsweise der modernen Wirtschaftslehre in Frage. Jede einzelne Kaufentscheidung sei nicht bloß eine rationale, sondern letztlich eine moralische Entscheidung. Die Ökonomie sei deshalb keine Naturwissenschaft. Glaubensfragen und kulturelle Erfahrungen spielten mit hinein. Sedláček will festgestellt haben, dass die Ökonomen auf der Suche nach neuen Erklärungsmustern zunehmend bereit sind, Kritik zu akzeptieren und neue Denkansätze zuzulassen.
We are now slowly listening and to some degree accepting the criticism that we have been ignoring, I feel, in the past.
In Zeiten von Schuldenkrise und Euro-Rettung erinnert uns Sedláček daran, dass die Wirtschaft nicht ein einziger großer Geldautomat ist, sondern eine gesellschaftliche Sache, bei der es neben Wohlstand auch um Werte und Freiheit geht. Die Wirtschaft hat keinen Selbstzweck, sondern müsse dem Menschen dienen. Für solche Ansichten wird er in gewissen Kreisen als Moralapostel belächelt. Seine Thesen werden als naiv und nicht immer konsequent durchdacht kritisiert. Statt konkreter Lösungsansätze liefere er bloß wohlklingende Deklarationen. Doch Sedláček lässt sich von derartiger Kritik nicht beirren. Er habe kein Buch der Antworten geschrieben, sondern wolle zum Denken anregen und den Blick weiten, damit Antworten gefunden werden können. Mit seinen erst 35 Jahren blickt der in Skandinavien aufgewachsene Prager bereits auf eine eindrückliche Karriere zurück. Direkt nach dem Studium Berater des damaligen tschechischen Präsidenten Havel, heute Chefökonom der größten Bank des Landes, Mitglied des Nationalen Wirtschaftsrats, mehrfach ausgezeichneter Buchautor, Universitätsdozent und international gefragter Redner. All diese Tätigkeiten, das treibe ihn an.
I have peace in change, I have peace in chaos. To me, there is no conflict.
Sedláček findet Frieden in der Abwechslung, im Chaos. Den Aufruf zum Innehalten bezieht auf die Wirtschaft, nicht auf sich selbst.
Mark Lehmann hat Tomasz Sedlacek getroffen, dessen Buch »Die Ökonomie von Gut und Böse« ist soeben mit dem Deutschen Wirtschaftsbuchpreis ausgezeichnet worden. Ein Meeresschutzgebiet 40 Mal so groß wie die Schweiz hätte in der Antarktis in der Rosssee beschlossen werden sollen. Die EU, Australien und Frankreich haben zudem den Schutz weiterer zusammen noch größerer Gebiete vorgeschlagen. 2 Wochen lang haben die Mitgliedsländer der Kommission zum Schutz lebender Ressourcen in der Antarktis darüber beraten. Doch nun haben China, Russland und die Ukraine die Verhandlungen in Australien scheitern lassen. Trotzdem wollen die Befürworter solcher Schutzgebiete nicht aufgeben. Professor Julian Gutt vom Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven kennt das Meer rund um die Antarktis. Er leitet Expeditionen dorthin. Ich habe den Meeresbiologen gefragt, was ist so schützenswert an dieser Meeresgegend?
In vielen Gegenden der Antarktis ist in erster Linie am Meeresboden die Lebensvielfalt extrem hoch. Sie ist auch einzigartig. Wir finden solche bisher weitgehend von Menschen ungestörten Lebensräume auf der Welt so gut wie gar nicht mehr.
Weiß man denn überhaupt, was sich dort alles tummelt? Gerade diese sehr kalten Meere sind zum Teil ja noch ziemlich unerforscht.
Wir haben schon recht gute Informationen darüber. Das heißt natürlich nicht, dass man grob schätzen kann, dass vielleicht noch 50-70% der Tiere, die dort leben, noch völlig unerforscht und für die Wissenschaft unbekannt sind. Aber nichtsdestotrotz, zum Beispiel im Weddellmeer, wo Deutschland seit vielen Jahren arbeitet, haben wir Erkenntnisse aus den vergangenen 30 Jahren. Da ist schon ein erheblicher Kenntnisstand vorhanden.
Und vor welcher Bedrohung sollen diese Meeresgegenden denn geschützt werden?
Das ist in erster Linie die Fischerei, die dort durchgeführt wird mit sogenannten Langleinen. Das sind kilometerlange Leinen, an denen Haken hängen, mit denen die Fische gefangen werden sollen. Und wenn diese Leinen über den Boden gezogen werden, dann können sie dort die Bodenfauna abreißen und damit teilweise zum Absterben bringen.
Ist das auch der Grund, dass China, Russland und die Ukraine die Verhandlungen jetzt in Australien platzen haben lassen, die Fischerei?
Das kann man so mutmaßen, obwohl man andererseits wiederum sagen muss, dass die Bestände, die Fischbestände in der Antarktis wirklich nicht so üppig sind, dass es sich wirklich lohnt, dort eine große Fischerei aufzubauen.
Wie will man denn diese Gegend schützen? Das ist ein unglaublich großes Gebiet und da kann man ja nicht einfach einen Zaun drumherum ziehen.
Nun ja, das ist eben mit solchen internationalen Abkommen so, dass es auch ein bisschen auf Vertrauen aufbaut. Man kann natürlich Regeln einführen, wie das überwacht wird. Die offiziellen Fischereischiffe, die werden überwacht. Damit kann man auch illegale Fischerei von der legalen Fischerei unterscheiden. Das sind die Maßnahmen, mit denen man das kontrollieren kann.
Nun soll nächsten Sommer in Deutschland ein neuer Anlauf genommen werden, diese Schutzgebiete einzurichten in der Antarktis. Was kann man denn China, Russland und der Ukraine anbieten, damit die doch noch einwilligen?
Das passiert sicherlich auf dem diplomatischen Niveau. Da können Wissenschaftler nur Überzeugungsarbeit weiterhin leisten. Auch dahingehend, wenn wir mal davon sprechen, dass wir doch sehr viel Erfahrung haben, wie man in diesen Meeresgegenden operiert, dass Schiffe, die nicht eisgängig sind, dort in dieser Gegend auch wirklich nichts zu suchen haben. Das ist ein weiterer Grund, warum wir starke Bedenken haben. Wenn ein Schiff in Seenot gerät, dann sind es ganz, ganz wenige solide Forschungsschiffe, die dann nur helfen können. Und dann haben wir da auch ein riesengroßes Problem. Von diesen Sicherheitsbedenken kann man vielleicht diese Länder auch noch überzeugen.
Sie haben jetzt vor allem die Fischerei als Bedrohung angesprochen. Ist denn nicht vielmehr der Klimawandel, der zu einem Abschmelzen der antarktischen Gletscher führt, eine große Bedrohung für diese Meeresregionen?
Möglicherweise ist das die größere Bedrohung. Nur in dem Falle können Schutzmaßnahmen wirklich auch nur teilweise helfen. Man kann zum Beispiel Gebiete, bei denen man davon ausgeht, dass sie am wenigsten vom Klimawandel betroffen sind, schützen, dass dort nicht auch noch die Fischerei einen Schaden anrichtet. Ansonsten müssen die Probleme des Klimawandels anders gelöst werden.
Professor Julian Gutt ist Meeresbiologe und arbeitet in Bremerhaven am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung. Es ist 18.24 Uhr, Sie hören das Echo der Zeit von Schweizer Radio Und hier geht es weiter mit Luzerner Bedenken gegen tiefe Steuern, naturheilerischen Bedenken gegen Impfungen und archivarischen Bedenken gegen Altpapier. Früher war Luzern als Steuerhölle verschrien. Doch in den letzten 10 Jahren haben Stadt und Kanton die Steuern gesenkt. Langsam, aber insgesamt so stark, dass Luzern bei den Unternehmen heute die tiefsten Steuern der Schweiz hat. Doch jetzt muss die Stadt Luzern erstmals seit 12 Jahren über eine Steuererhöhung befinden. Zentralschweiz-Korrespondent Beat Vogt.
Vor 5 Jahren noch herrschte finanzpolitische Euphorie. Die Stadt Luzern war nahezu schuldenfrei. Fast jedes Jahr konnten die Luzernerinnen und Luzerner weniger Steuern zahlen. Und auf Anfang 2011 kam dann der letzte große Schlag. Mit der Halbierung der Gewinnsteuern für Unternehmen katapultierte sich Luzern, zumindest in diesem Bereich, auf Platz 1 der Schweizer Steuerrangliste. Es lief nach dem Prinzip Hoffnung. Die tiefen Steuern sollten so viele neue Firmen nach Luzern locken, dass die Staatskasse trotz weniger Steuereinnahmen weiter kräftig klingelt. Aufgegangen aber ist diese Strategie nicht, räumt der Luzerner Stadtpräsident und Finanzdirektor Stefan Roth ein.
Der letzte Schritt, die Halbierung der Unternehmensgewinnbesteuerung, da haben wir übermarkt im Nachhinein.
Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache. In der Stadt Luzern ist der Steuerertrag in den letzten 5 Jahren um rund 40 Millionen Franken eingebrochen und dieses Geld fehlt nun. Die Verschuldung hat sich verdreifacht. Aktuell steht Luzern mit rund 240 Millionen Franken in der Kreide. Und dies, obwohl in der gleichen Zeitperiode ein Sparpaket um das andere geschnürt wurde, wie Finanzdirektor Stefan Roth betont.
Die Stadt Luzern hat in den letzten 5 Jahren 40 Millionen Franken Leistungen reduziert, abgebaut, verzichtet, Investitionen zurückgenommen. 40 Millionen. Jetzt ist die Zitrone ausgepresst.
Und deshalb soll das Volk im Dezember eine Steuererhöhung beschließen. Auch wenn die Luzernerinnen und Luzerner nächstes Jahr nur 3% mehr bezahlen müssten, die Stadtregierung hat großen Respekt vor dieser Abstimmung und hat sie sorgfältig vorbereitet. Herzstück des Abstimmungskampfs ist ein 15 Millionen Sparpaket. Ein Ausweg-Sparpaket für den Fall, dass die Steuererhöhung abgelehnt würde. Im Paket sind Maßnahmen, die es in sich haben. Die Kinderbetreuung würde massiv teurer, der Schwimmunterricht an den Schulen ganz gestrichen, Bushaltestellen würden aufgehoben. Mit diesem Vorgehen hat die Regierung neben den linken Parteien nun auch die CVP und die FDP, die sich lange gegen eine Steuererhöhung gesperrt hatten, ins Boot geholt. Nur die SVP wehrt sich noch. Der Präsident der Luzerner Stadtpartei, Peter Witt,
ja, es ist einfach ein falsches Zeichen. Wir haben die Steuern ja bewusst gesenkt, um Unternehmen und auch Bürger anzuziehen, um attraktiv zu werden. Und wenn wir jetzt den Weg rückwärts beschreiten, dann senden wir das Signal aus, dass da noch mehr kommen könnte. Und das wäre falsch. Wenn wir jetzt von der Strategie profitieren wollen, eben neue Unternehmen anzuziehen, müssen wir zeigen, dass wir weiterhin ein Tiefsteuerkanton bleiben. Und das geht halt nur, indem man jetzt nicht plötzlich in der Gemeinde auch die Steuern wieder erhöht.
Luzern steht nun also am Wendepunkt. Nach 10 Jahren Tiefsteuerstrategie stehen die Stadt und auch einige weitere Gemeinden im Kanton vor der Frage, ob das Mitspielen im Steuerwettbewerb seine Grenzen hat. Stadtpräsident Stefan Roth will es pragmatisch sehen.
Steuerpolitik kann meiner Ansicht nach nicht nur eine One-Way-Richtung haben, nämlich nach unten.
Er ist überzeugt, dass Luzern auch nach einem Jahr zu höheren Steuern weit davon entfernt wäre, wieder als Steuerhölle zu gelten.
In 3 Wochen stimmen wir über das Tierseuchengesetz ab. Impfgegner wollen mit ihrem Referendum verhindern, dass der Bund Impfobligatorien bei Tieren anordnen darf. Doch bereits heute lancieren die Impfgegner das nächste Referendum gegen das Epidemiegesetz. Treibende Kraft hinter dem Kampf gegen das Impfen bei Mensch und Tier ist der Verein Netzwerk Impfentscheid von Daniel Trappitsch. Dominik Meyer hat ihn im St. Gallischen Buchs besucht.
Entmündigung, Zwangsimpfungen, Impfschäden, Tierseuchengesetz, nein. Das Plakat hängt draußen an der Mauer des Reihenhauses. Drinnen, im Wohnzimmer von Daniel Trappitsch, laufen Dreharbeiten.
Klappe 10 7.01, Klappe 6.
Wer davon ausgeht, dass die Impfung keine Nebenwirkungen hat oder nur kleines am Rand, der irrt.
Eine DVD gegen das Impfen entsteht. Trapic spricht ruhig mit sparsamer Gestik, das wirkt kompetent. Er trägt Jeans und Hemd, eine unauffällige, vertrauenswürdige Erscheinung. Nach den Dreharbeiten unser Gespräch. Der 47-Jährige wägt nun jedes Wort vorsichtig ab. Seine Botschaft aber ist glasklar.
Wenn weniger geimpft würde, wären die Menschen weniger krank. Es gibt auch Studien diesbezüglich. Jetzt ist die Frage, wer hat daran Interesse? Es ist ein umsatzträchtiges Geschäft, die Impfungen, und da könnte jetzt ruhig hineininterpretiert werden, dass der Pharma zuspielt.
Die Medien hätten seinen Verein Netzwerk Impfentscheid totgeschwiegen, weil sie abhängig seien von der Pharma.
Also es ist sicher wichtig, das Werbebudget der Zeitungen, Tageszeitungen und so weiter, dass natürlich ein Großteil von der Pharma auch abgedeckt wird.
Jetzt aber haben es die Impfkritiker in die Medien geschafft, mit ihrem Widerstand gegen das Tierseuchengesetz und gegen das Epidemiengesetz. Die Gegner, das sind Anthroposophen und Anhänger alternativer Heilmethoden, aber auch rechte Bauern und linke Grüne.
Alles. Krut und Röbli.
Sagt Trapic. Er ist Dreh- und Angelpunkt in den Referendumskampagnen.
Ich bin eigentlich eher der Strateg, der Taktiker. Ich bin weniger der Operativ. Also ich habe wenig Unterschriften gesammelt. Ich habe mehr die Verbindungen hergestellt, Unterschriften zu sammeln. Indem, dass man einfach sagt, du, der da drüben denkt ähnlich wie du, willst du dich mit dem nicht mal treffen.
Der Mann ist nicht leicht zu fassen. Im Gespräch beruft sich der Autodidakt ausschließlich auf wissenschaftliche Studien, die er als Bestätigung sieht für seine Sicht. Er wirkt ebenso bürgerlich angepasst wie seine Wohnung. Die kleine Buddha-Statue im Wohnzimmer, die Engelsbilder an der Wand gehören seiner Partnerin, betont er. Trapic achtet auf seine Wirkung.
Lass dich nie in einen Ecken drängen, sondern versuch in der Mitte zu bleiben, sodass du rundherum die Übersicht behalten kannst. Ich lasse mich einfach so gut wie möglich nicht schubladisieren, weil es sehr schwierig ist, aus der Ecke wieder herauszukommen.
Sein Leben erfuhr vor fast 20 Jahren einen Bruch. Trapic verlor seine Stelle als technischer Kaufmann. Da ließ er sich zum Naturheilpraktiker ausbilden. Er gründete seine eigene Schule, seine eigene Therapierichtung gar. Das Credo, der Mensch kann sich selbst heilen, ohne Chemie und Pharma. Und zu seinem medizinischen passt sein politisches Weltbild. Der Mensch kann sich selbst helfen, ohne Staat.
Der Mensch sollte auf jeden Fall wieder für sein Tun mehr Eigenverantwortung übernehmen müssen. Je wohlfahrtiger der Staat ist, desto bequemer kann der Mensch werden.
Vor 5 Jahren war Trapic kurz Mitglied der SVP. Wenig später kandidierte er Partei und erfolglos für den Nationalrat. Heute lässt er das Kandidieren sein. Auch als Heilpraktiker ist er kaum mehr tätig. Trapic hat sich ganz den Kampf gegen das Impfen verschrieben. Er hält Vorträge, schreibt Bücher und lebt zur Hauptsache von Mitgliederbeiträgen des Netzwerks Impfentscheid. Bei Recherchen auf YouTube und anderen Webseiten fällt auf, Trapic steht in Kontakt mit Verschwörungstheoretikern. Diese sehen eine Verschwörung zwischen der Weltgesundheitsorganisation WHO, Regierungen und der Pharma. Wie sieht das Trapic?
Es könnte noch etwas geben, das vielleicht nicht an der Oberfläche liegt. Es könnte ein Geflecht sein, das seine Verflechtungen hat und entsprechende Informationskanäle, Steuerungskanäle und so weiter. Theoretisch möglich, dass irgendwo so etwas ist.
Auf einem Video im Internet deutet Trapic auch an, dass hinter der Bundesverfassung dunkle Mächte stehen könnten. Fragen dazu blockt er aber ab.
Kriegen wir keine Antwort. Das ist für mich etwas, das ich einfach für mich ableite. Es kann sein, es kann aber auch nicht sein.
Lass dich nie in eine Ecke drängen, der Grundsatz von Daniel Trapic. Das gilt umso mehr jetzt, da er im Scheinwerferlicht der Öffentlichkeit steht.
Dominik Meyer. In Firmen- und Verbandsarchiven lagern oft Dutzende Laufmeter staubiges Papier. Das nimmt Platz weg und kostet daher Geld. Dementsprechend groß ist die Versuchung, die Dokumente als Altpapier zu entsorgen. Historikerinnen und Archivaren stehen die Haare zu Berge, wenn sie sowas hören. Umso mehr freuen sie sich, wenn ein Archiv gerettet werden kann, so wie das von Swissmem. Der Verband der Schweizer Maschinen-, Elektrometallindustrie hat seine Dokumente vor kurzem dem Archiv für Zeitgeschichte der ETH Zürich übergeben. Karin Salm über einen Schatz, der darauf wartet, gehoben zu werden.
Daniel Nehrlich schließt die Gittertür auf. Hinter der Tür, im sicheren Keller unter der ETH-Bibliothek auf dem Hönkerberg, lagert sein neuester Schatz. Stolz blickt der stellvertretende Leiter des Archivs für Zeitgeschichte auf 270 Laufmeter Archivmaterial der Swissmem. Das sind 270 Laufmeter Geschichte der Schweizer Maschinenindustrie.
Wir stehen vor Dutzenden von Schachteln zu den Korrespondenzen des Verbandes mit seinen Mitgliederunternehmen. Ich ziehe hier zwei, drei Schachteln raus, die angeschrieben sind mit Landis und Gier AG in Zug von 1918 bis 1980.
Daniel Nehrlich öffnet eine Schachtel und sucht nach dem ältesten Dokument.
Und wir haben jetzt also hier Briefe vor uns, die auf das Ende des Ersten Weltkrieges zurückgehen.
Und schon sind wir mitten in einer der spannendsten Phasen der Schweizer Wirtschaftsgeschichte, mitten im Arbeitskampf und kurz vor dem Landesstreik 1918. Die Firma Landis und Gier AG schreibt an den Vorstand des Arbeitgeberverbandes der Schweizerischen Maschinenindustriellen. Es geht um hochbrisante Themen, um das Ferienregulativ und die Ferienberechtigungen für die Arbeiter, um die Fabrikordnung, um Lehrverträge. Es geht um Gewerkschaftsanliegen der ersten Stunde. Die Firma muss wissen, wie sie auf Forderungen reagieren soll.
Wir sehen natürlich hier einen Einblick in eine Zeit vor dem Friedensabkommen von 1937, wo die Sozialpartnerschaft natürlich entweder im Unternehmen oder mit Beizug des Verbandes geregelt wurde und noch nicht der Verband diese Funktion hatte, wie nach dem Friedensabkommen, das eigentlich eines der zentralen Instrumente ist für die Sozialpartnerschaft in der Schweiz im 20. Jahrhundert.
Das umfangreiche Archivmaterial, das seit einer Woche im Keller der ETH lagert, gleicht noch einem rohen Diamanten. In den nächsten Jahren wird der Diamant geschliffen. Das heisst, konservatorisch behandelt, in säurefreie Schachteln verpackt, geordnet und digitalisiert. Dass die frühen Swissmem-Leute alles abgelegt und archiviert haben, freut den Historiker. Besonders wertvoll seien gerade die lückenlosen Serien von Jahresberichten, von Verhandlungsprotokollen und Exportstatistiken, sagt Daniel Nehrlich.
Ich würde das jetzt nicht investigativ hier punktuell herausziehen und sagen, wir wollen genau sehen, was in diesem und in jenem Jahr passiert ist. Zentral ist eben diese Serien diachron zu lesen. So entwickelt man auch ein Verständnis quasi für die Rahmenbedingungen, in denen diese Akteure steckten.
Verständnis, aber vor allem Vertrauen musste Daniel Nehrlich auch bei Swissmem, dem Verband der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie, wecken. Diese Woche zieht Swissmem nach 60 Jahren um in eine neue Liegenschaft. Am neuen Ort gibt's aber keinen Platz mehr für das sorgfältig geführte Archiv. Tatsächlich habe man darum auch geprüft, das Archivmaterial zu entsorgen, gesteht Peter Dietrich, Direktor der Swissmem.
Aber wenn Sie das dann sichten, auch persönlich sichten, dann wissen Sie genau, dass Sie dieser Verantwortung nachkommen wollen gegenüber der Industrie. Und das haben wir damit auch getan. Und dementsprechend sind wir hier mit der ETH im Gespräch zur Lösung gekommen, dass wir das in Ihre Hände übergeben wollen.
Wenn Swissmem, der Verband für Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie, sein Archiv dem Archiv für Zeitgeschichte der ETH überlässt, zahlt der Verband gleichzeitig auch die Hälfte der Digitalisierungskosten, das sind 200.000 Franken. Das sei ein Glücksfall, sagt Daniel Nehrlich, denn es werde zusehends schwierig, Unternehmen an ihre gesellschaftliche Verantwortung auch gegenüber der Geschichtsschreibung zu erinnern. 30 Jahre Globalisierung haben Spuren hinterlassen.
Der Weg zur Managementgesellschaft hat natürlich mit sich gebracht, dass nicht mehr die Eigner quasi auf ihren Archiven sitzen, sondern eben Manager, die nicht noch einen persönlichen Bezug auch zu diesem Material haben. Das macht es sehr viel schwieriger zu argumentieren im Sinne von, sie dokumentieren hier ihre eigene persönliche auch Geschichte.
Daniel Nehrlich stellt die Landis- und Gier-Schachteln wieder zurück. Und bald werden die 270 Laufmeter Geschichte der Schweizer Maschinenindustrie untersucht, digitalisiert und damit der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Kulturredaktorin Karin Salm. Morgen am Schweizer Archivtag öffnen übrigens viele Archive ihre sonst verschlossenen Türen. Wir schließen, aber nur für heute. Das war das Echo der Zeit, verantwortlich Monika Oetli. Für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Roman Fellinger. Das Echo der Zeit gibt es noch einmal um 19 Uhr auf DRS2, DRS4 unter DRS Musikwelle oder auf dem Internet drs.ch.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.